Der Heilige Geist gibt uns die Kraft, unser Leben zu verändern. Und heute an diesem Pfingstsonntag soll es darum gehen, dass wir einmal sehen, wie er das tut. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, das ist Volker. Er ist heute 35 Jahre alt, aber mit 14 Jahren fing er bereits an, seinen ersten Joint zu drehen, und das half ihm, sich besser zu fühlen, wenn er keinen Bock mehr auf zu Hause hatte und auf den Stress mit den Eltern. Es war ein schwieriges Elternhaus, und so zog er mit 16 auch schon aus. Daraufhin steigerte sich noch sein Drogenkonsum. Er hat eine Ausbildung als Elektroinstallateur angefangen, aber schon kurz nach Beginn wieder abgebrochen. Mit Aushilfsjobs und Drogenhandel versucht er sich über Wasser zu halten, aber sein ausschweifender Lebensstil brachte ihn immer mehr Schulden ein, und schon ganz zu Beginn seines Lebens wusste er nicht mehr weiter. Er konnte bald seine Rechnungen nicht mehr bezahlen, hat aus Angst dann die Post nicht mehr geöffnet, verlor schließlich auch seine Wohnung. Dann hatte er die glorreiche Idee, durch Glücksspiel die Schulden auszugleichen. Man kann sich leicht denken, dass es genau zum Gegenteil kam. Und so war er kaum volljährig, als er versuchte, schon seinem Leben ein Ende zu setzen. Daraufhin hat man ihn in eine Psychiatrie gesteckt und anschließend zu der Gefährdetenhilfe Scheideweg, einer christlichen Einrichtung. Dort hat er dann Jesus kennengelernt und eine Ausbildung als Landschaftsgärtner begonnen. Das hat sein Leben total verändert. Der Heilige Geist kann Leben verändern. Er sagt rückblickend: 16 Jahre lang habe ich mir von keinem helfen lassen, von Menschen nicht und von Gott nicht. Und jetzt bin ich Gott jeden Tag dankbar für den Neuanfang, den er mir ermöglicht hat, und für die Menschen, die ein offenes Ohr für mich haben. Ein Beispiel nur. Aber er ist damit ganz und gar nicht allein. Wenn Jesus in unser Leben tritt, hat es die Macht, das Leben zu verändern. Dieser unscheinbare Mann ist der amerikanische Prediger und Schriftsteller Henry Allen Ironside. Er hat mehr als 60 Bücher zu seiner Zeit geschrieben, war sehr bekannt, und so hat ihn ein Atheist über einen Zeitschriftenartikel aufgefordert, in einer öffentlichen Diskussion doch Gott und die Bibel zu verteidigen gegen den Atheismus und zu sagen, warum er die Bibel für glaubwürdig hält. Und dieser Herr Ironside hat diese Aufforderung aufgenommen, aber an eine kleine Bedingung gestellt, und hat es auch in die Zeitung geschrieben und hat gesagt: Ich bin bereit, an der vorgeschlagenen öffentlichen Diskussion teilzunehmen, stelle dafür aber folgende Bedingung: Bringen Sie einen Mann und eine Frau mit, die in ihrem Leben zu Fall gekommen sind, egal durch was, durch Alkohol, durch Prostitution, durch Kriminalität, und die durch die Philosophie des Atheismus zum Guten in ihrem Leben verändert wurden. Und er selber, Ironside, verpflichtete sich seinerseits, sollte er das tun, 100 Männer und Frauen zu dieser geplanten Debatte mitzubringen, die auf erstaunliche Weise gerettet wurden, indem sie das Evangelium annahmen, welches der Atheist verspottete. Was ist passiert? Der Skeptiker machte darauf einen Rückzug. Diese Debatte wollte er nicht. Weiß nicht, ob er nicht einen gefunden hat oder ob er dachte, selbst wenn er einen findet, was passiert, wenn er mit 100 Leuten kommt, die sagen, Jesus hat mein Leben verändert. Gott will das Leben seiner Kinder verändern. Wie will er das tun? Wir alle kennen Menschen, die das sagen, Jesus hat mein Leben verändert. Oder ich hoffe, dass wir welche kennen. Dass wir selber solche sind, die das sagen können. Wie macht er das? Pflanzt er uns neue Organe ein? Die Jahreslosung heißt, siehe, ich schenke euch ein neues Herz, einen neuen Geist. Führt er eine Gehirnwäsche an uns durch, schnippt er einfach mit dem Finger und plötzlich bist du ein anderer Mensch? Es gibt heutzutage eine Fülle von verwirrenden Aussagen, wie Gott einen Menschen verändert. Einige sagen, du musst du einfach warten auf ein Zeichen, auf ein Wunder, dass Gott dich irgendwie berührt und dann ist alles anders. Andere empfehlen mehr nach diesem Motto zu leben, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Du musst einfach probieren, so zu leben, wie Gott es will und dann wird dir Gott auch helfen. Das eine ist mehr so dieser passive Ansatz und das andere ein aktivistischer Standpunkt. Soll man da warten? Soll man was machen? Wie wir heute sehen werden, müssen wir eine ganz spezielle Art von Partnerschaft mit Gott eingehen, damit unser Leben durch den Heiligen Geist verändert wird. Wir müssen mit Gott zusammenarbeiten, aber das ist insofern speziell, weil wir eigentlich nichts tun können. Weil Gott alles tut. Ganz alleine. Aber nur an einem einzigen, aber wichtigen Punkt kommen wir auch ins Spiel. Und das versuche ich einmal zu erklären. Paulus behandelt das Thema in etlichen seiner Briefe. Und das sind immer nur ganz kurze Abschnitte, wo er darauf zu sprechen kommt. Aber die haben uns viel zu sagen. Ich habe mal einige zusammengestellt. Was sagt er über den Heiligen Geist? Und da fordert er auf, die Christen, lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Also sie sollen was tun, sie müssen irgendwie was, aber es ist doch ganz passiv. Ja? Seid brennend im Geist, lebt im Geist, lasst uns im Geist wandeln. Also, er schließt sich ein, den Geist dämpft nicht, betrübt nicht den Heiligen Geist. Diese Sätze sind ja alles Aufforderungen an Christen gerichtet und die machen nur Sinn, wenn sie also irgendwie eine Einflussmöglichkeit, wenn die Gläubigen eine Einflussmöglichkeit haben auf das Wirken des Geistes in ihrem Leben. Das heißt, wir haben Einfluss. Wie wir sehen, benutzt Paulus verschiedene Ausdrücke, um diese Partnerschaft mit Gott zu beschreiben und zu erläutern. Lasst euch erfüllen, seid brennend, lebt bewusst mit Gott, mit dem Geist, wandelt in ihm, dämpft ihn nicht, betrübt ihn nicht. Für mich gehen alle diese Begriffe in die gleiche Richtung, dass sie nämlich sagen, einerseits, um unser Leben wirklich zu verändern, brauchen wir den Heiligen Geist. Wir können es nicht aus eigener Kraft tun. Aber wir haben offensichtlich Einfluss, das zu regeln, mit welcher Kraft der Geist in unserem Leben wirkt. Ich nehme mal an, ich versuche das mal, dass heute niemand hier ist, der eine körperliche Herztransplantation hinter sich hat, oder? Dessen Herz so krank und schwach ist oder war, dass man keine andere Möglichkeit mehr sah, als sein Herz zu ersetzen. Welche Art von Zusammenarbeit gibt es da zwischen Patienten und Arzt? Hat der Patient irgendeinen eigenen Beitrag an der Operation? Auf den ersten Blick denkt man auch hier eigentlich doch nicht. Die Ärzte machen alles. Die Ärzte untersuchen ihn, sie stellen die Diagnose, sie machen die Narkose, sie beschaffen das neue Herz, sie operieren, sie schneiden, sie nähen, sie begleiten den Heilungsprozess. Sie verabreichen die Medikamente. Nur an einer einzigen Stelle kommt der Patient ins Spiel. Da muss er etwas tun, was ihm kein Arzt abnehmen kann. Er muss nämlich eine Einverständniserklärung unterschreiben. Mit der Einverständniserklärung willigt eine Person in einen medizinischen Eingriff am eigenen Körper ein. Ohne diese Erlaubnis wäre der Eingriff nämlich strafrechtlich gesehen eine gefährliche Körperverletzung. Gegen den Willen der Person wäre es eine Gewalttat. Und ohne Einverständniserklärung des Patienten, eine Willenserklärung, die bei vollem Bewusstsein gegeben wird, wird kein Arzt auch nur einen Finger rühren. Es ist diese Einverständniserklärung, die die ganze Operation erst in Gang setzen kann. Der Patient muss die Verantwortung für sein Leben übernehmen und muss sagen, ja, ich will das. Jetzt glaube ich, dass zwar keiner eine Herzoperation hatte, aber wer von uns, die wir hier sitzen, hatte schon eine Operation und hat eine solche Einverständniserklärung unterschrieben? Also das sind die Mehrzahl. Also wisst ihr genau, von was ich rede. Und genau so ist es auch bei Gott. Er verändert nämlich dein Leben nicht, wenn du es nicht willst. Wenn du es nicht zulässt. Niemand wird am Ende gegen seinen Willen im Himmel sein. Niemand wird gegen seinen Willen von Gott verändert. Jesus dringt nicht in dein Lebenshaus ein wie ein Dieb oder wie ein Räuber, sondern er steht vor der Tür und klopft ganz leise an. Und dann musst du hingehen und ihm öffnen, dass er hereinkommt und ihr Gemeinschaft miteinander habt. Und wir merken, dass wenn wir vom Heiligen Geist reden, dann ist nicht davon die Rede, dass wir unsere Erlösung selber bewirken können, dass wir sie verdienen können. Im Grunde genommen können wir wie der Patient, der operiert wird, überhaupt nicht selber tun. Darum sagt Paulus an einer anderen Stelle auch, die Erlösung kommt nicht durch menschliche Werke, damit sich kein Mensch vor Gott rühmen kann. Und doch ist dieser eine Schritt so notwendig, dass wir an die Tür gehen und die Tür für Gott, für Jesus, für den Heiligen Geist öffnen. Und die kann man nicht vernachlässigen. Der Heilige Geist wirkt nur in deinem Leben, wenn du es wirklich willst. Und dabei ist wichtig, dass Paulus hier zu Christen schreibt. Also zu Menschen, die eigentlich grundsätzlich schon mal gesagt haben, ich möchte das, ich möchte mit Jesus leben, ich möchte seine Erlösung für mich in Anspruch nehmen. Und trotzdem sagt Paulus, jetzt gilt es, eine Aktion, etwas aktiv zu machen, nämlich dich zu öffnen. Nämlich Raum zu schaffen für den Heiligen Geist, ihn nicht niederzuhalten, ihn nicht zu dämpfen, ihn nicht niederzudrücken, sondern viel Platz dafür zu schaffen, mit ihm zu leben, ja, mit ihm zu wandeln. Lass dich mit dem Heiligen Geist erfüllen. Ja, also voll ausfüllen, nicht nur ein wenig berühren lassen. Darum sagt Jesus auch zu seinen Jüngern, bittet um den Heiligen Geist, obwohl er ja auch sagt, dass er ihn sowieso senden wird. Aber dieser Sendung auf der einen Seite Gottes steht auf der anderen Seite unsere Öffnung gegenüber. Und wenn du jetzt ein Teil der Familie Gottes bist, dann möchte Gott, dass du den Rest deiner Lebenszeit da mit verbringst, die Eigenschaften seiner Familie zu übernehmen. Er möchte, dass du so wirst, wie Jesus ist, wie sein Sohn ist. Nicht äußerlich, sondern vom inneren Menschen her, von dem Charakter her, Christus ähnlich werden, nachfolgen. Und da müssen wir erkennen, dass wir persönlich Verantwortung dafür tragen, wie unser geistliches Wachstum geschieht. Niemand sonst kann diese Verantwortung für uns übernehmen. Es ist ja dein Leben und nicht das Leben eines anderen. Und ich möchte heute nicht vom Heiligen Geist reden, wie von etwas, was vor 2000 Jahren war. Wo damals die Jünger etwas erlebt haben und viele verändert wurden. Sondern ganz deutlich machen, dass der Heilige Geist heute wirkt. Dass noch immer die Zeit des Heiligen Geistes ist. Und uns fragen, wie wirkt er denn in unserem Leben? Wo ist er denn? Wo verändert er denn? Wir müssen diese Erlösung ernst nehmen und uns davor fürchten, etwas zu verpassen, wenn wir den Geist gedämpft haben. Das ist unser Teil dabei. Gott hat diese Energie, das Leben wirklich zu verwandeln. Er macht alles. Er gibt uns das Verlangen und die Kraft dazu. Er befähigt uns geistlich zu wachsen. Er schenkt uns Veränderung. Aber sie ist nur durch den Heiligen Geist möglich, für den wir uns öffnen müssen. Und es sind zwei Werkzeuge, die ich noch ganz kurz betrachten möchte, die er dazu besonders gebraucht. Mit dem Heiligen Geist. Das eine ist das Wort Gottes. Denn das Wort Gottes ist durchdrängt vom Heiligen Geist. Im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, schreibt Paulus, die ganze Heilige Schrift ist vom Geist Gottes eingegeben. Und darum lehrt sie uns, die Wahrheit zu erkennen, die Schuld einzusehen, uns von Grund auf zu verändern und so zu leben, dass wir vor Gott bestehen können. Sein Wort zeigt uns, wie wir als veränderte Menschen fähig werden, in jeder Beziehung Gutes zu tun. Das heißt, in dieser Veränderung durch den Heiligen Geist hat das Wort Gottes eine ganz entscheidende Rolle. Wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben wollen, müssen wir uns mit diesem Buch auseinandersetzen. Lies es, studiere es, lerne es auswendig, meditiere es, übernimm es in Herz und Kopf. Darum laden wir immer wieder dazu ein. Und je mehr das Wort Gottes in dein Leben hineinkommt, desto mehr kann der Heilige Geist es erfüllen. Manchmal sagen die Menschen, ich habe einfach keinen Glauben. Ich erlebe das einfach nicht im Heiligen Geist. Und dann kann man zurückfragen, und wie ist das? Wie viel Raum hat das Wort Gottes in deinem Leben? Und dann sagen sie vielleicht, ja, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Und dann wundern wir uns, dass der Heilige Geist nichts verändert. Weil er ja dadurch spricht. Weil er dadurch prägt. Im Römerbrief heißt es, dass der Glaube durch das Wort Gottes kommt. Auch der Glaube, den der Geist wirkt, geschieht durch das Wort. Und wo wir die Bibel öffnen, da öffnen wir die Tür für den Heiligen Geist. Und wo wir die Bibel schließen, da schließen wir die Tür vor dem Heiligen Geist. Und das Zweite, wie der Heilige Geist in unser Leben hineinwirkt, ist durch unser Gewissen. Denn selbst wenn wir jeden Tag eine Stunde die Bibel lesen würden, dann wären ja noch 23 Stunden übrig. Und hier wirkt der Geist durch das Gewissen, durch eine innere Stimme, die uns erinnert an Jesus und an sein Wort, auch wenn wir nicht lesen, die uns leitet und tröstet. Gott nimmt so Einfluss auf unser Denken, auf unsere Gedanken. Die möchte er nämlich erneuern. Umkehr heißt, erneuert euer Denken. Und das geschieht dadurch, dass Gottes Gedanken immer mehr in unsere hineinkommen. Und so erfahren wir dann den Tag über, wie alle Menschen Probleme, Schwierigkeiten, Stress, Nöte, aber all das kann durch den Heiligen Geist von Gott zu unserem Wachstum gebraucht werden, wenn der Heilige Geist in unserem Leben drin ist. Wenn wir auf die richtige Weise damit umgehen, darauf reagieren, kann es uns zum Guten dienen. Das, so sagt die Schrift, macht der Heilige Geist. Genauso ist es nämlich mit Jesus gewesen. Jesus hatte nicht nur ein einfaches Leben. Er wurde versucht. Er hat schwierige Umstände erlebt. Er wurde auf die Probe gestellt. Er wurde von anderen manchmal nicht richtig verstanden. Er wurde verfolgt. Also sollten wir uns nicht wundern, dass wenn wir als seine Nachfolger in ähnlichen Umständen leben. Warum tut Gott das? Weil er uns weiterbringen möchte, weil er möchte, dass wir geistlich wachsen durch den Heiligen Geist. Gott ist viel mehr an unserer Charakterentwicklung interessiert, als an unserer Bequemlichkeit. Gott sagt nicht, ich komme mit dem Heiligen Geist in dein Leben, damit du nachher überhaupt nichts mehr zu tun hast. Dass du dich zurücklehnen kannst auf deinem Sofa und den Rest des Lebens genießen. Gott ist viel mehr daran interessiert, dass wir heilig sind, wie dass wir happy sind. Obwohl sich das nicht ausschließen muss. Er möchte uns nicht verhätscheln, sondern geistlich erwachsen werden lassen. Und so werden manche Mythen und Lügen durch die Wahrheit des Geistes ersetzt und wir müssen alte Denkgewohnheiten und alte Werte auf den Prüfstand stellen. Jesus erklärt das in einem Zusammenhang von dem Weinstock und den Reben, wo er sagt, ihr müsst eng mit mir verbunden bleiben, dann fließt dieser Lebenssaft, dann fließt die Lebenskraft bis zu euch. Und das bewirkt der Heilige Geist. Und das ist ein Unterschied, will das nochmal deutlicher machen, an eigenen Werke. Eigene Werke wäre, wie wenn wir im Supermarkt Weintrauben kaufen und dann die irgendeinen Strauch binden. Das sind eigene Werke, die sind unheimlich anstrengend, aber bringen es am Ende gar nicht. Sie verändern uns nicht innerlich, wenn wir was wollen. Es muss von innen heraus geschehen und durch den Heiligen Geist, der Menschen verändert, verändert Gott diese Welt und anders nicht. Und woran erkennt man, ob man vom Heiligen Geist abhängig ist? Das ist ganz einfach. Schau auf dein Gebetsleben. Die Dinge, für die du betest, bist du vom Heiligen Geist abhängig. Und für die Dinge, für die du nicht beten musst, bist du auch nicht vom Heiligen Geist abhängig. Vom Heiligen Geist abhängig sein bedeutet, für alles zu beten. Für die Termine, für die Gefühle, für die Besorgungen, für die Entscheidungen, einfach für alles. Das ist ein lebenslanger Prozess. Wie wird man Christ? In einem Augenblick, und doch dauert es ein Leben lang, sich ständig dem Heiligen Geist zu öffnen. Nicht nur einen Moment mal, sondern immer wieder die Türe zu öffnen. Immer wieder die Türe zu öffnen. Viktor Frankl, der berühmte Psychiater, wurde während des Zweiten Weltkrieges einmal im KZ interniert. Und eines Tages befahl man ihm, sich ganz auszuziehen und man hat ihm alles abgenommen, schließlich seine Kleidung, seine Schuhe, seine Familie, seinen Ehering, alles, was sie nehmen konnten. Aber als er so vor den Soldaten stand, da wurde ihm klar, dass sie ihm eines nicht nehmen können, nämlich seine Freiheit, wie er darauf jetzt reagieren will. Die Freiheit, wie wir auf das, was uns widerfährt, was uns begegnet, das kann uns niemand nehmen. Das ist die ultimative Freiheit des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist will uns helfen, so zu reagieren, wie Jesus reagiert hätte. Was er getan hätte. Mit Liebe, mit Glauben, mit Geduld, mit Freude. So verändert der Heilige Geist unser Leben. Und ich lade gerne einmal ein, Römer 8 zu lesen, wo die Gesamtwirklichkeit des veränderten Lebens durch den Heiligen Geist beschrieben wird, wie da eine neue Ordnung in das Leben kommt und wie nicht mehr die alte Ordnung des Gesetzes gilt, wie da, wo der Geist des Freiheit ist und sogar die Sünde eingedämmt werden kann. Der Geist ist diese geheimnisvolle, unbestimmte Kraft, die zur Erfüllung unserer Persönlichkeit in uns kommt. So hat Gott sie gedacht, dass sie uns verhilft, Jesus ähnlich zu werden. dass sie uns lebendig, dass sie uns befreit, lebendig macht, befreit zu einer neuen Lebensweise. Er will uns umfassend in Jesu Wesen und Leben einführen. Und gerade dann, wenn wir mit unseren Möglichkeiten am Ende sind. Ich ende heute mal ganz ungewöhnlich. Okay. Vielleicht könnt ihr das von Hand. Ja, mit einem Wort eines Papstes mache ich sonst eigentlich gar nicht. Aber finde, dass er das gut zusammengefasst hat. Gottes Kind sein heißt, dem Heiligen Geist Raum geben, sich von ihm führen lassen, offen bleiben für sein Wirken. Und heute ging es mir nur um die eine Frage, wie der Heilige Geist unser Leben verändert. Und wie Gott das Leben der Menschen verändert, durch den Heiligen Geist. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen, wenn du ein Kind Gottes bist. Lass dich erfüllen und hör auf mit einem christlichen Leben auf so einem niedrigen Standard. Was dich überhaupt nicht zufriedenstellt, was total langweilig ist, was keine Ausstrahlung hat, was dein eigenes Leben arm macht, und lass dich vom Heiligen Geist erfüllen. Gott will dich reich beschenken, aber du musst es wollen. Du musst dich öffnen. Sei brennend im Geist. Sei brennend im Geist. Amen.
Amen.